Er ist es, der sie erhält, und von ihm werden sie vernichtet. Er ist sich direkt indirekt alle Manifestationen bewusst und dennoch ist er völlig unabhängig von jeder anderen Ursache außer sich selbst. Er ist es, der das vedische Wissen des Lehrs und des Herz Brahmas, des erst erschaffenen Lebewesens, eingab. Über ihn sind selbst die großen Weisen und Halbgötter in Illusionen. Ähnlich wie es eine illusionische Vorspielung von Wasser im Feuer oder Land auf dem Wasser gibt. Nur durch ihn scheint die zeitweilige Manifestation der materiellen Universen, geschaffen durch die Wechselwirkung der drei Erscheinungsweisen Natur, Wirklichkeit zu sein, obgleich sie unwirklich ist. Ich meditiere daher über ihn, der ewig in seinem transzendentalen Reich weilt, das für immer von der illusorischen Vorspiegelung der materiellen Welt frei ist. Er ist somit die absolute Wahrheit. So, und jetzt lesen wir ein bisschen aus der Bhagavad Gita. Und zwar haben wir in den letzten Tagen gelesen aus dem 13. Kapitel, und zwar den 8. bis 12. Vers, in dem Krishna oder in dem Krishna eine ganze Zahl von Qualitäten erwähnt, die er als die Qualitäten des Wissens beschreibt. Und weil die Erläuterung so lang ist, habe ich mir gedacht, dass ich jetzt die Erläuterung zu Ende lese. Nur in den letzten Tagen schon mit dem Vers gesprochen und haben die Erläuterung gelesen bis kurz vor Schluss. So, wir lesen jetzt nochmal das Sanskrit. Ich war auch wieder fertig. Aber es sind der 8. bis 12. Vers. Amani tvam matam vitvam ahim sakshantirajanam Achayo pasanam shocham skayam atma vikraha Indriyarte shubhaidakyam anahankara evacha Chanmam kyuchara vyari dukha doshan dashanam Asaktirani vishvanga putradara kriharishu Nityam cha samachitvam Ishtanishto pakpatishu Mayi chayanya yogena bhakti avyavichavini Evikta desha savitram Sevitram aviti jana samsari Arityatma jnana nityatvam tatva jana chatrashanam Etach jnana miti proktam Akyanam yat atonyata Übersetzung. Demut, Freiheit von Stolz, Freisein von Stolz, Gewaltlosigkeit, Duldsamkeit, Einfachheit, Aufsuchen eines echten spirituellen Meisters, Sauberkeit, Unerschütterlichkeit, Selbstbeherrschung, Entsagung der Objekte der Sinnbefriedigung, Freisein von falschem Ego, das Erkennen des Übels von Geburt, Tod, Alter und Krankheit, Loslösung, Freisein von der Verstrickung mit Kindern, Frau, Heim und so weiter. Gleichmut inmitten erfreulicher und unerfreulicher Ereignisse. Beständige und unverfälschte Hingabe zu mir. Das Streben, sich an einen einsamen Ort zurückzuziehen. Loslösung von der allgemeinen Masse der Menschen. Erkenntnis der Wichtigkeit der Selbstverwirklichung. Und die philosophische Suche nach der absoluten Wahrheit. All dies erkläre ich hiermit für Wissen. Und alles andere, was es sonst noch geben mag, ist uns. So, wir lesen jetzt hier. Nein, wir gehen nochmal hier in den falschen Ego. Falsches Ego bedeutet, den Körper für das Selbst zu halten. Wenn man versteht, dass man nicht der Körper, sondern spirituelle Seele ist, erreicht man sein wahres Ego. Das Ego existiert immer. Das wahre Ego wird nicht verurteilt, nur das Falsche. In den vedischen Schriften Brihat Naradiya Upanishad 4.1.4.10 heißt es Aham Brahmasmi. Ich bin Brahman, ich bin spirituell. Dieses Ich Bin, dieses Gefühl des Selbst, existiert auch auf der befreiten Stufe der Selbstverwirklichung. Dieses Gefühl des Ich Bin ist das Ego. Doch wenn dieses Gefühl auf den falschen Körper gerichtet ist, ist es falsches Ego. Wenn das Gefühl des Selbst auf die Realität gerichtet wird, ist dies wahres Ego. Einige Philosophen sagen, wir sollten unser Ego aufgeben. Aber dies ist nicht möglich, denn Ego bedeutet Identität. Was wir doch tatsächlich aufgeben sollten, ist die falsche Identifizierung mit dem Körper. Man sollte das Leid, sprechen wir jetzt über das falsche Ego hier, das kommt der nächste Punkt. Falsche Ego, Schöpfer erklärt hier, dass, oder weist darauf hin, dass es Philosophen gibt, die behaupten, dass man das Ego aufgeben soll. Das heißt in anderen Worten, dass man seine individuelle Identität aufgeben soll. Und diese Philosophen sind Unpersönlichkeitsphilosophen. Es gibt zwei Arten von Unpersönlichkeitsphilosophen. Das ist einmal die Mayavadis und einmal die Buddhisten. Die Buddhisten behaupten, dass die Befreiung darin besteht, dass man seine Identität auflöst, und zwar vollständig auflöst. Wir sprechen auch vom Nirvana. Nun ist Nirvana ein sehr interessanter Begriff. Im Sanskrit Vana bedeutet Wald oder Dschungel. Nere bedeutet, dass man frei wird von der Verstrickung im Dschungel der materiellen Existenz. Und Srila Prabhupada das erklärt, dieses Konzept von Nirvana, diese Befreiung im Nirvana, das im Grunde keine vollständige Befreiung ist, sondern dass es sich auf einen Zustand bezieht, der damit zu vergleichen ist, dass man einen Raum verlässt und in den nächsten Raum geht. Aber nicht in den Raum gehen, sondern nur in den Türraum stehen bleiben. Das heißt, in anderen Worten, man verlässt diesen Raum. Aber man geht auch nicht in den nächsten Raum, in den anderen Raum. Sondern befindet sich jetzt auf einer Übergangsstelle. Aber die Buddhisten behaupten, nur dass die Befreiung daran besteht, dass man völlig seine Identität abgibt. Die sprechen auch von der Lehre. Dass sich jedes der materiellen Manifestation die Lehre befindet, nichts befindet. Und dann gibt es die zweite Klasse der Unpersönlichkeitsphilosophen, die Brahmavadis oder auch die Mayavadis, die behaupten, dass diese materielle Manifestation zeitweilig ist, eine große Illusion ist und dass wir uns für Individuen halten oder Persönlichkeiten, solange wir mit diesem Körper identifiziert sind. Aber so wie wir frei werden von der körperlichen Auffassung des Lebens, geben wir unsere Persönlichkeit auf. Und wir gehen ein, nicht in die Leere, sondern wir gehen ein ins Orangutut. So die Unpersönlichkeitsernährung wird vor allen Dingen angeführt von Shankaracharya. Shankaracharya war eine Inkarnation der großen Persönlichkeit Shiva, Shankara. Shankaracharya. So Shankaracharya, wie Prabhupada in verschiedenen Stellen in seinen Büchern erwähnt, dem kann man keinen Vorwurf machen, dafür, dass er die Menschen verblendete. Sondern er kam auf Geheiß der höchsten Persönlichkeit Gottes. Das ist ein sehr interessante Evolution der Selbsterkenntnis oder der spirituellen Erkenntnis in diesem Zusammenhang. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Dass nämlich am Anfang Buddha erschien. Buddha, auch eine Inkarnation der höchsten Persönlichkeit Gottes, erschien, um vor allen Dingen superreligiöse Prinzipien zu lernen. In den Schriften heißt es superreligiöse Prinzipien. Das heißt, Prinzipien, die notwendig waren zu gewissen Umständen oder zeitweilige Notwendigkeit waren, aber keine ewige Wahrheit. Oder superreligiöse Prinzipien, im Grunde bezieht sich speziell auf Prinzipien oder auf Qualitäten in der Erscheinungsweise der Reinheit. Wie zum Beispiel Buddha wurde bekannt dafür, dass er vor allem das Prinzip der Ahimsa lehrt, der Gewaltlosigkeit. Und weshalb lehrte er vor allem das Prinzip der Gewaltlosigkeit? Weil er erschienen war, wie es heißt in den Shastras, aus Mitleid mit den armen Tieren, die nämlich unnötig von sogenannten Brahmanas geschlachtet wurden, im vedischen Opfer, geopfert wurden, im vedischen Opfer. Und diese vedischen Opfer sind ohne Zweifel da, in den Shastras. Aber zur Zeit Buddhas, oder bevor Buddha erschien, waren die Brahmanas korrupt geworden. Oder entartet. Und sie führten die vedischen Opfer nur noch aus, um den Fleischessern ihr Fleisch, ihre toten Tiere zu nehmen.
Und weshalb wurden die Tiere getötet in Opfern? Ja, weil das heißt, in den Shastras, wenn man die Tiere opfert, das ist also ein wenig Opfer aus dem, wenn man gereinigt, das heißt mit anderen Worten, um das schlechte Gewissen zu, wie sagt man, zu, in Deutschland, oder schlicht, um das schlechte Gewissen zu beruhigen. Und in dieser Weise wurden überall Tieropfer ausgeführt, im Namen der vedischen Prinzipien. Ja, aber es heißt in den Shastras, oder wie uns auch Chaitanya Mahaprabhu erklärt, so den Chaitanya Charitamrita erwähnt, in seinem Gespräch mit dem Kazi in Navadvipa, sagte der Kazi zu Chaitanya Mahaprabhu, ja, aber unsere Schriften sagen, dass man Tiere töten darf. Und Chaitanya Mahaprabhu argumentierte mit dem Kazi und sagte, dass man die Tiere, dass man die Kühe nicht schlachten darf. Da haben wir heute Morgen darüber gesprochen. Das ist sündhafte Reaktion mit sich. Und dann sagte der Kazi, aber in den wilden Schriften werden diese vedischen Opfer empfohlen. Und dann erklärte Chaitanya Mahaprabhu einen sehr interessanten Punkt. Er sagte nämlich, dass diese vedischen Opfer nicht dazu bestimmt waren, um den Fleischessern ihr Fleisch zu liefern, sondern um vedische Mantren zu prüfen, um die Kraft der vedischen Mantren zu prüfen. In den Opfern wurden die Tiere getötet, aber gleichzeitig wurde dem Lebewesen, was sich im Körper des Tieres befand, neues Leben gegeben. Das heißt, nur das Tier wurde getötet und zur gleichen Zeit manifestierte sich eine neue Form für das Lebewesen. Dieser Teil wird offenbar vergessen in diesem vedischen Opfer. Dieses Prinzip. Konnte sind unsere Brahmanas oder überhaupt die Brahmanas im Kali Yuga nicht mehr in der Lage, solche vedischen Opfer auszuführen. So, wie gesagt, aus diesem Grunde heißt es in den Shastras, dass Krishna erschien. Oder seine Inkarnation Krishnas erschien. In der Form Buddhas. Und als Buddha erschien und anfing zu predigen, und seine Menschen anzog zu ihm oder sehr anziehend war. Und wir wissen, wenn Krishna in der materiellen Welt erscheint, Krishna ist auch bekannt dafür, dass alle Füllen hat, Reichtümer hat oder Reichtümer manifestiert. Und eine seiner Reichtümer ist die Schönheit oder die Anziehung, die auswirkt auf andere Lebewesen. In dieser Weise wurden die Menschen zu ihm angezogen. Und die vedischen Brahmanas, die Pandits kamen und fingen an, ihn herauszufordern, ihn zu argumentieren. Und nannten ihn ein Pashandi. Und Pashandi, jemand, der sich nicht, genau wie zum Beispiel die christlichen Ländern,
Heiden?
Heiden. Nennt man die Heiden. Die nicht an die Bibel glauben. Und dann gleichweise gibt es auch in der vedischen Terminologie dieses Wort. Pashandi. Sie nannten ihn ein Pashandi. Und Buddha argumentierte, nur weigerte sich mit ihnen zu argumentieren. Und leugnete die Veden. Und dachte, mich interessieren die Veden nicht. Ich glaube nicht an die Veden. Und das tat er nicht. Das tat er mit einem bestimmten Grund. Er wollte nämlich die Menschen von den Veden wegführen, weil sie die Veden missbrauchten. Für sogenannte Opfer. Und weil er eine Inkarnation des Höchsten war, nun hatte er sehr viel Macht und er hatte diese Aufgabe, die Menschen von den Veden wegzuführen und sie subreligiöse Prinzipien zu lernen. Weil das heißt, ohne dass man subreligiöse oder Qualitäten entwickelt, die Erscheinungsweise der Reinheit entwickelt, ist nicht möglich, sich zu erheben auf die transzendentale Ebene. Von der Ebene der Unwissenheit und der Leidenschaft ist nicht möglich, die materielle Natur zu transzendieren. Sondern muss ich erstmal auf die Erscheinungsweise der Reinheit erheben. Und wenn man auf der Erscheinungsweise Reinheit sich befindet, auf der Ebene der Reinheit sich befindet, dann werden all diese transzendentalen Themen leichter verständlich. Und man fühlt sich auch ganz natürlich angezogen zum spirituellen Leben, zum Tapas, zum Entsagen, zum Studium des Shastras und so weiter. Und zu einer reineren Form des Lebens. So in dieser Weise wurden die Menschen angezogen von Buddha und nach einiger Zeit wurde auch ein großer König, der König Ashoka, wurde zu einem Buddhist unter der Führung Ashoks. Ashoka, also wurde der Buddhismus verbreitet über ganz Indien und über Indien hinaus. Es gibt viele Länder, und wir können heute sehen, ein bisschen auskennen mit der Welt, mit den Traditionen der Welt. Und dann sehen wir, dass einige Länder um Indien herum, dass wir immer noch, dass aber der Buddhismus immer noch sehr populär ist. In Indien weniger. Obgleich Buddha in Indien erschienen ist. Und weshalb ist das? Weil er einiger Zeit Shankaracharya erschien. Shankaracharya, wie schon erklärt hat, ist eine Inkarnation Shivas. Und Shiva wurde beauftragt von Krishna, eine Art von verdeckten, wie sagt man, bedeckten Buddhismus zu prägen. Shiva erschien in der Form von Shankaracharya und er manifestierte sich als ein sehr entsagter Sannyas. Ich nahm schon mit dem Bericht erinnern, mit 8 Jahren nahm er schon Sannyas. Sehr entschlossen. Er lebte nicht sehr lange. Er war sehr, sehr. Und alle seine Nachfolger, alle seine Schüler waren alles Sannyasis. Für die Shankara, für die Tradition Shankaracharyas war das so, dass die normalerweise gar keinen geweihten Ernst nahmen, nicht Sannyas genommen hat. Sehr seltsam. Und die waren sehr mächtig. Und die predigten vor allem, nicht für die Buddhisten. Die Buddhisten waren nicht so, waren keine großen Prediger. Die waren vor allem die ersten Buddhisten, der Buddha selbst. Die waren nicht sehr philosophisch. Während die Nachfolger oder Shankaracharya selbst, war es eine sehr mächtige Persönlichkeit. Und weshalb predigte er, oder was predigte er? Er predigte eine Art von Kompromiss zwischen dem Buddhismus und der vedischen Siddhanta. Und weshalb tat er das? Um die Buddhisten, um die Menschen, die Buddha gefolgt waren, wieder langsam an die Veden heranzuführen. Und deshalb machte er einen Kompromiss. Er sagte, er erklärte, dass es jenseits der materiellen Manifestation nicht eine Lehre gibt, sondern das Brahman. Das heißt nicht, dass da nichts ist, und das heißt, dass da nichts gibt. Nur er erklärte, dass es da nicht das. Er erklärte, dass es nicht nichts gibt.
Ja.
Er erklärt nicht, dass es nichts gibt, sondern er erklärt, dass es die undifferenzierte spirituelle Wahrheit gibt. Undifferenziert in dem Sinne, dass es keine Manifestation gibt, dass alles eine Energie ist. Undifferenziert, ohne Persönlichkeit, ohne Verschiedenheit. Und er interpretierte das ganze vedische Wissen auf dieser Grundlage. Und weil er eine sehr mächtige Persönlichkeit war, wo die Menschen unheimlich verwirrt haben durch die Erläuterung von Shankaracharya. Und dann, nach einiger Zeit, und in dieser Weise, unter der Führung Shankaracharyas, wurde der Buddhismus sozusagen geschlagen. Und wurde über alle Teile Indiens, wurde Shankaracharya, die Nachfolger Shankaracharya, die Philosophie Shankaracharyas, wurde sehr populär. Und nach einiger Zeit, nachdem Shankaracharya erschienen war, erschienen andere Acharyas. Vor allem die Sampradaya-Acharyas, die großen Repräsentanten der großen Sampradayas, der 4 Sampradayas. Wir wissen, dass es 4 Schülernachfolgen gibt durch die vedische Siddhanta oder die, wie sagt man, Bhakti. Und die Vaishnava Siddhanta gelehrt. Nur das ist einmal die Sri Sampradaya. Sri Sampradaya bedeutet Lakshmi Sampradaya. Dann die Shankara Sampradaya. Oder Shambhu Sampradaya. Von Shankaracharya. Dann Brahma Sampradaya. Madhva. Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Das ist der Name unserer Sampradaya. Brahma, das heißt, wir beginnen mit Brahma. Sie führt über Madhva. Madhva ist einer der Madhva-Chayas, einer der Sampradaya-Chayas. Und dann gibt es noch die Kumara-Sampradaya, die über die Kumaras beginnt. Das heißt, bei anderen Worten, die Kumaras, Shiva, Lakshmi und Brahma wurden unterwiesen von der höchsten Persönlichkeit Gottes. Das heißt, bei anderen Worten, dass die Vaishnava-Sampradayas dass sie nicht unabhängig sind, sondern dies, dass sie mit der Unterweisung oder mit der Offenbarung des höchsten Herrn beginnen und dadurch autorisiert werden. Nur so in dieser Weise stehen die Sampradaya-Chayas, wie Madhvacharya, Vishnu Swami, Swami, Nimbarkacharya, Nimbarka und Ramanujacharya, also die großen Autoritäten in der vedischen Philosophie, in der vedischen Tradition. Und alle vier, und Prabhupada erwähnt auch oft, alle fünf, Shankaracharya, ist auch ein großer religiöser Führer in der Tradition, in der vedischen Tradition. Prabhupada erklärt, dass alle fünf im Grunde die höchste Persönlichkeit Gottes akzeptiert haben. Da gibt es die bekannten Gebete von Shankaracharya, wo er erklärt, nur sein Nachfolger erklärt, dass all ihre Interpretationen, nur all ihre Spekulationen, die nicht helfen werden, sich zu befreien, sondern dass sie Govinda, die höchste Persönlichkeit Gottes finden. Und das war eines der, eine vertrauliche Offenbarung von Shankaracharya. Durch sein wahres Wesen als Vaishnava offenbart, dass er nämlich kein Unpersönlichkeitsanhänger war. Der unpersönlich als Philosoph war im Herzen. Das ist ein Vaishnava. So, und dann erschienen die verschiedenen Vaishnava-Sampradayas, beziehungsweise die Vaishnava-Acharyas. Und die predigten mit großer Macht, vor allem im Süden der Welt. Shankaracharya war auch im Süden erschienen. So, die predigten alle mit großer Macht und etablierten, dass auf der Grundlage des Shastras, dass die absolute Wahrheit nicht unpersönlich ist und nicht undifferenziert ist, sondern dass es in der absoluten Wahrheit sehr viel Verschiedenheit gibt. Dass es in der spirituellen Welt, in der spirituellen Realität sehr, sehr viel Verschiedenheit gibt. Und dass im Grunde die Verschiedenheit in der materiellen Welt ihren Ursprung hat in der spirituellen Welt. Und dass diese materielle Welt wie eine Schattenwelt ist. Das heißt Schattenwelt in dem Sinne, dass der Schatten sich niemals unabhängig bewegt oder unabhängig ist von seiner Substanz. Nur von der er projiziert was, von der er ausgeht. Das ist sehr einfach, sehr schön, einfach zu verstehen. Da kann man einen Schatten sehen. Nur zum Beispiel Schatten auf der Wand, von der Hand oder so. Dann bewegt sich der Schatten nicht unabhängig von der Hand. Die Hand bewegt sich dann links und der Schatten geht nach rechts. Sondern der Schatten bewegt sich immer entsprechend der Substanz, von der er projiziert wird. Und in der gleichen Weise haben die Vaishnava-Acharyas erklärt, dass im Grunde die ursprüngliche Welt, die eigentliche Substanz, sich in der spirituellen Realität befindet. Und dass diese Matte der Welt eine Schattenwelt ist oder eine pervertierte Reflexion der spirituellen Welt. Und dass die absolute Wahrheit der Ursprung von allem persönlich ist. Eine Person ist. Genau wie wir zum Beispiel auch Personen sind. Wir können die verschiedenen Verwirklichungen der absoluten Wahrheit nur an uns selbst auch sehen oder verwirklichen. Das Erste, was man wahrnimmt, von sich oder von wie man das Lebewesen wahrnimmt, das Leben wahrnimmt, ist das Bewusstsein. Und das Bewusstsein ist im Grunde Energie. So recht ist unpersönlich. Aber wenn man nur weiter forscht, dann kann man verstehen, dass das Bewusstsein von einer lokalisierten Stelle ausgeht, nämlich von der Region des Herzens, wie es heißt, den Wegen. Befindet sich die Jiva-Seele, der Funk spirituelle Energie, von der das Bewusstsein, die spirituelle Energie ausgeht und sich verbreitet über den ganzen Körper. In der Bhagavad Gita gibt Krishna uns ein sehr schönes Beispiel, er sagt es genau wie die Sonne im Universum. Die Sonne befindet sich in einer Stelle im Universum, fixiert, in einem fixierten Punkt, und verbreitet ihre Energie in der Form von Licht und Hitze über alle Teile des Universums. Und in der gleichen Weise, erklärt uns Krishna in der Bhagavad Gita, befindet sich die spirituelle Seele, der Funke, spirituelle Energie in der Region des Herzens. Und von dieser Stelle erweitert sich, oder expandet sich, wie sagt man, erweitert sich die Energie der Seele in der Form des Bewusstseins. Und abgesehen davon, wenn wir weiter forschen, können wir verstehen, dass im Grunde die Seele nicht nur einfach eine Energiequelle ist, sondern dass sie auch eine Person ist. Und sie persönlich ist. Und dass im Grunde die Seele die Person ist. Nur die Wissenschaftler behaupten heute, dass es Nur dass es keine Person oder kein Leben geben kann auf anderen Planeten oder in Gegenden, wo nicht genau die gleiche Atmosphäre herrscht wie hier. Aber das ist ein falsches, ein irrtümliches Konzept von Leben oder von Person. Weil es der Körper ist deswegen. Und der Körper kann ohne Zweifel nur existieren in bestimmten Atmosphären. Es sei denn, man hat einen Körper, der den entsprechenden Atmosphären angepasst ist. Wenn wir zum Beispiel im Wasser leben wollen, dann müssen wir einen entsprechenden Körper haben. Oder wenn wir in der Luft leben wollen, dann müssen wir einen entsprechenden Körper haben. Und wie das mit der Power auch erklärt in der Power Gita, wenn wir ins Feuer eingehen wollen, dann muss man einen Körper haben, der feurig ist. In dem Fall, dass in dem Feuer vorherrscht. Und in der gleichen Weise, nur wenn wir in die spirituelle Welt gehen wollen, oder wenn wir zurückgehen wollen zu Krishna, heißt es, müssen wir auch einen Körper, müssen wir einen spirituellen Körper haben. Wir können nicht in diesem materiellen Körper in die spirituelle Welt gehen. Das ist eine spirituelle Form. So im ursprünglichen, nur aufgrund der Grundlage dieses Verständnisses, wenn wir verstehen, dass nicht der Körper die Person ist, sondern dass die Person sich in diesem Körper befindet, dass eine spirituelle Person ist, die diesen Körper zeitweilig benutzt, genau wie ein Kleidungsstück. Und in der gleichen Weise, wie wir das an uns selber verstehen können, erforschen können, im Großen, in der höheren Ebene, können wir auch die höchste Persönlichkeit Gottes in der gleichen Weise durch ein analytisches Studium verstehen, auf der Grundlage des Shastras. Mit der die erste Erkenntnis daran besteht, dass uns Brahman verwirklicht, die unpersönliche Energie, dann den lokalisierten Aspekt in der Form des Paramatma und letztlich als die höchste Persönlichkeit Gottes. Und da gibt es auch Leute, ich glaube, das nennt sich Anthropomorphismus. Ich weiß nicht, wie das Wort ist. Die sagen, dass wir die Vorstellung haben von, wir haben eine persönliche Vorstellung von Gott, weil wir selber Personen sind. Das heißt, wir projizieren unsere eigenen Erfahrungen, unsere eigene Vorstellung von uns selbst auf Gott. Aber im Grunde, nur wenn wir die Bhagavad Gita lesen, können wir verstehen, dass genau umgekehrt ist. Weil in der Bibel heißt es auch, dass wir nach dem Ebenbild, wie sagt man noch, eben?
Nach seinem Bilde. Er schuf uns nach seinem Bilde.
Da gibt es einen. Wir sind nach dem Ebenbild und. Das ist auch spannend. Wir sind im Kranz. Wir sind gleich und nach seinem Ebenbild geschaffen. In der Bibel gibt es einen Ausdruck. Ja. Und das ist richtig. Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden. Das heißt, wir sind seine winzigen kleinen Abbilder sozusagen. Oder kleine Proben des höchsten Persönlichkeit, der höchsten Persönlichkeit Gottes. Wir haben die gleichen Qualitäten, wie sie Krishna hat. Aber nicht im gleichen Maß. Nun, genau wie wenn wir eine kleine Probe nehmen aus dem Ozean und wir analysieren diese kleine Probe proportional. Und wir finden die gleichen Substanzen in dieser kleinen Probe, wie sich im ganzen Ozean. Und in gleicher Weise heißt es, dass wir die gleichen Qualitäten haben wie Krishna. Zumindest so bis zu einem bestimmten Punkt. Da gibt es einige Qualitäten, die Krishna hat, wie auch Narayana hat, die Vishnu hat, die wir nicht haben. Im Großen und Ganzen heißt es, dass wir die gleichen Qualitäten haben. Und der Unterschied ist, dass wir sehr, sehr winzig sind und Gott unbegreiflich groß ist. Und weil wir sehr winzig sind, fallen wir in die Kategorie, die an der Grenze verlaufen kann. Und das heißt, wir können Fehler begehen. Und wir können uns verschätzen. Nur weil wir sehr winzig sind und begrenzt sind, können wir Fehler begehen. Wir können zum Beispiel den Fehler begehen, dass wir denken, dass wir unabhängig sein können von Gott. Oder dass wir Gott imitieren können. Warum wir Gott im Zentrum, warum nicht mal ich im Zentrum für eine Zeit? Und mit dieser Haltung fallen wir unter den Einfluss der Niederenergie Krishnas. Und die Materie. So, das heißt, mit anderen Worten heißt es, dass wir Personen sind, dass wir nicht unpersönlich sind. Gott ist eine Person, wir sind Personen. Und das ist die Philosophie. Gestützt oder gegründet auf die Aussagen der Veden. Predigten und die Sampradaya Chayas mit sehr viel Kraft. Ja, zum Beispiel Ramanuja Acharya, Madhva, ja, waren sehr, sehr bekannt dafür, dass sie überall, wie sagt man, groß angelegte Diskussion, wie nennt man das? Debatten. Ja. Dass sie überall Debatten abheben. Und dass sie sehr viele Menschen bekehren, zum Beispiel zur Vaishnava-Tradition. Dass sie sehr viele Schüler hatten, überall in Zentren oder Ashrams oder Klöster gründeten. Diese großen Sampradaya-Achayas in unserer Tradition haben ihre Kommentare geschrieben zu den Veden, zu Bhagavad Gita, zum Bhagavatam und so weiter. Aus dieser Quelle wurde natürlich Bhagavat geschöpft, dass er uns diese Erläuterung gegeben hat, zu Bhagavad Gita, zu Bhagavatam und verschiedenen anderen Schriften. Wo Bhagavat ist ein Kommentargeber, zum Beispiel zum Schimmer Bhagavatam, dann hat er immer ein Buch dabei gehabt, wo das verschiedene Kommentare enthielt von Acharya. Ich habe immer damals 8 Kommentare oder 12 Kommentare, ich glaube 8, wie sind sie? Und dann schaue ich, habe es an die Kommentare geschrieben, lasse die Texte, dann ist Sanskrit-Text, und lies die Kommentare von den Acharyas, und dann gab er uns die Essenz von diesen Kommentaren. Das heißt, mit anderen Worten, der Bravo dachte sich seine eigenen Kommentare aus, spekulierte nicht, sondern er handelte sehr verantwortungsvoll. Er präsentierte uns nämlich nur die Kommentare der Sampradaya Guru Prabhupada. Und das ist, was im Grunde bedeutet, in der Autorität des spirituellen Meisters. Nur, dass der spirituelle Meister, wie Bravo aus der Bild, ein transparentes Medium sein sollte. Nur die Menschen verbinden sollen mit Krishna, mit Guru Prabhupada. Das heißt, zum Beispiel ein Eingeweihter, die Einwahl. Was Einwahl wurde bedeutet, ist, dass jemand verbunden wird mit der Guru Prabhupada. Nur mit der autorisierten Schule, mit der etablierten Schule, die den Bildschriften auch bestätigt wird oder betont wird. Selbst wenn der Bhagavad sagt Krishna, Ivam Parampara Pratam, Nomer Salimido, Sakal Dihamataha, Yoga Nushka Parantapa. Wo Krishna sagt, er wird es. Dieses transzendentale Wissen von der Beziehung zum Wissen wurde ursprünglich durch die Nachfolge durch die transzendentale Nachfolge weitergegeben. Aber im Laufe der Zeit ging diese Nachfolge verloren. Und deshalb mache ich mich jetzt wieder zum ersten Glied eine Nachfolge. Und in Bhagavatam heißt es, was heißt es da? Das ist eine Aussage von Yamaraj, als Yamaraj mit dem Yamaduta spricht. Da erklärt er eben, dass keine Person qualifiziert ist, religiöse Prinzipien zu geben. Oder ein System, ein religiöses Prinzip zu schaffen. Dass diese religiösen Prinzipien nur gegeben werden können. Und die Prinzipien des Dharmas nur offenbart werden können für den Müssen. Das ist seine Gesetze. Und da erklärt er auch, dass nicht einmal die Halbgötter und die großen Weisen oder große Könige oder große mächtige Persönlichkeiten in der materiellen Welt qualifiziert sind, nur ein System von Dharma zu schaffen. Dharma, Tushakma, Chakshakma, Dharma. Das gehört der Aussage von Dharma. Also nicht die religiösen Prinzipien des Dharma von niemandem schaffen können, der eine bedingte Seele ist. Gibt es befreite Seelen und gibt es bedingte Seelen. Bedingte Seele bedeutet, dass eine bedingte Seele unter dem Einfluss der materiellen Natur steht und aufgrund dessen 4 Defekte hat. Dass sie nicht begrenzte Sinne hat, dass sie sich in Illusion befindet, dass sie die Neigung hat, andere zu betrügen und dass sie fehlt. Und aufgrund dieser vier Defekte ist nicht möglich, dass jemand perfektes Wissen gibt. In vorhergegangenen Zeiten, in den vedischen Zeiten, interessierte sich kein Mensch für Bücher oder für Wissen, was nicht kam von freien Sinnen oder von selbstverständlichen Sinnen. Wenn irgendjemand etwas präsentierte, sagt der Schlepp, aber auch nicht Japanischer. Wenn irgendjemand etwas präsentierte, was die Menschen noch nicht gehört haben, was neu war, fragte sofort jeder, was ist hier, wo steht es in dem Leben? In der heutigen Zeit gibt es so viel Wissen, so viele Bücher, so viele Bibliotheken, so viele Publikationen, so viel Wissen, was vom bedingten Sinn bedingt, Wissen vom bedingten Sinn bedeutet, voll von Fehlern, von Illusionen, der Neigung zu betrügen, wo die Gründe dafür noch begrenzt sind. Und in dieser Weise ist es Wissen, aber nur was Gründe der Unvollkommenheit. Wenn wir von selbstständigen Seelen, ne, oder beziehungsweise von Personen frei sind, nur in der Nachfolge des spirituellen Meisters, dann ist es Wissen, was direkt von Krishna kommt und die Nachfolge. Das wird auch mit Power der Götter, wenn wir eine Verbindung herstellen wollen zum Elektrizitätswerk, wenn wir zum Beispiel den Ampel benutzen wollen, Strom benutzen wollen, dann muss die Verbindung intakt sein. Die Verbindung muss stimmen. Er kann kein Stück fehlen in der Verbindung. So wie ein Stück fehlt, ein Zentimeter, zwei Zentimeter nur fehlen in der Verbindung, können wir nicht mehr mit der Elektrizität verbunden sein. Und in der gleichen Weise ist der Power erklärt, dass unsere Verbindung zu Krishna auch intakt sein muss. Durch die Übung. Der Power dazu erklärt, dass wenn der spirituelle Meister autorisiert ist, oder auch der Schüler qualifiziert ist, autorisiert ist, da war der Theorist genau wie ein potenter Mann und eine fruchtbare Frau sich vereinigen, dann ist es automatisch, nur dann ist es resultat automatisch, dass ein Kind geboren wird, ein Kind gezeugt wird. Und dann gleichweise schon der Paul erklärt, wenn der spirituelle Meister autorisiert ist, wenn er verbunden ist mit der Nachfolge des spirituellen Meisters. Und wenn der Schüler qualifiziert ist, begierig ist und vor allem, wie hier erwähnt wird, der Paul diese Qualitäten entwickelt hat, von Beginn mit Amanitam, erste Qualität, die Krishna hier sieht. Demut und diese wunderbaren Qualitäten, die beschrieben werden. Mit Demut, frei sein von Stolz, Gewaltlosigkeit, Behutsamkeit, Einfachheit, Aufsuchen des echten spirituellen Meisters und so weiter. Ne? Vor allem beginnt mit Demut, dass man nämlich seine Position, eine demütige Position, eine Begierde ist, die Probleme seiner materiellen Existenz ein für alle Mal zu lösen. Dann ist man mit seinem qualifizierten Schüler. Das heißt, man hat auch nicht mehr spirituelle Meister, muss qualifiziert sein, um transzendentales Wissen zu geben, sondern auch der Schüler muss qualifiziert sein. Und wenn das der Fall ist, dann ist das Resultat Krishna-Wissen. Ist der spirituelle Meister inspiriert? Wenn der spirituelle Meister sieht, dass der Schüler begierig ist zu hören und sich an Krishna zu verstehen, dann wird er inspiriert und offenbart dem Schüler alles, was notwendig ist. Er gibt ihm alles, was notwendig ist, um Krishna was zu werden. Und in dieser Weise ist der Austausch oder findet ein transzendentaler Austausch statt zwischen dem spirituellen Meister und dem Schüler. Wenn der spirituelle Meister nicht qualifiziert ist, oder wenn der Schüler nicht qualifiziert ist, dann findet dieser Austausch nicht statt. Krishna offenbart sich. Krishna und nicht das Krishna-Wissen ist es, dann manifestiert es in irgendwas anderes. Unbedeutend. Und um uns davon zu bewahren, dass wir unsere Zeit verschwenden, geben uns in den Schriften, in den Heiligen Schriften, so viel Wissen, so viele Details, um uns zu beschützen. Zum Beispiel kann ich mich erinnern an einen Shloka, einen Shastra, wo es heißt, wo die Qualitäten des spirituellen Meisters beschrieben werden. Und da werden vor allen Dingen zwei Qualitäten beschrieben. Das einmal Shrutiyam und Brahmanishtha. Shrutiyam bedeutet, dass der spirituelle Meister gehört haben muss, Shruti. Gehört haben muss, von Augen und Seele können. Shruti bezieht sich auch auf die Veden. Nur weil medisches Wissen ursprünglich durch den Vorgang des Hörens weitergegeben wurde. Shruti. Shrutiyam, das heißt, der spirituelle Meister muss gehört haben von der autorisierten Quelle. Man muss selber ein Schüler sein, ein vorbildlicher Schüler sein. Und dann Brahmanishtam. Brahmanishtam bedeutet nicht nur, was er gehört haben muss, sondern man muss sich auf der Ebene, auf der transzendentalen Ebene befinden. Und was bedeutet transzendentale Ebene? Transzendentale Ebene bedeutet, dass er fixiert ist in seiner Beziehung zu Krishna, in seiner ewigen Position, in Beziehung zu Krishna, in hingebungsvollen Dienst. Und was bedeutet das praktisch? Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, der spirituelle Meister unseres spirituellen Meisters, Srila Prabhupada, hat dazu erklärt, nur in einem Interview, nur hat er auch immer gefragt, was ist hingebungsvoller Dienst? Worin besteht hingebungsvoller Dienst? Und da hat Srila Bhakti Siddhanta Saraswati geantwortet, dass hingebungsvoller Dienst bedeutet, dass man den Körper, den Geist und die Stimme oder die Sprache in den exklusiv in den Dienst Gottes stellt. Und das ist im was bedeutet, nur eine hingegebene Sinn zu haben. Oder sich in hingebungsvollen Dienst zu stellen. Dass wir uns nicht zurückziehen, nur so die Unpersönlichkeitsanhänger und nicht mehr sprechen und nichts mehr tun und versuchen, den Geist zu lehren, unpersönlich zu werden, zu verschmelzen mit dem unpersönlichen Brahman, sondern dass wir uns aktiv beschäftigen mit uns von dir. Dass wir das, was wir tun, für Krishna. Und es gibt einen sehr schönen Vers der Bhagavad Gita, wo Krishna sagt, Yad Karoshi Yad Ashnashi Yad Yoshi Yad Asiya Yad Abhasasi Dukam Deya Tad Kurusha Bhagavad. Alles, was du tust, alles, was du isst, alles, was du fortgibst und offerst, und so wie alle Bußen und Entsagungen, die dir aufgelegt solltest du mir als Opfer darbringen. Und durch dieses Prinzip, erklärt Krishna im nächsten Vers, wirst du befreit werden von allen guten und schlechten Resultaten, das heißt von allen Karma, und wirst zu dem Himmel. Du bist unser Vorbild. Dass wir alles, was in unserem Einfluss steht, was wir benutzen, das heißt unser Geld, unsere Wohnung, unsere Familie, unseren Kühlschrank, unser Auto, unseren Garten, sogar unsere Haustiere. Irgendwie mit Krishna verbinden. Das ist ein Hingebungsvoller Dienst. Wie zum Beispiel diese Wohnung. Diese Wohnung, das ist eine Wohnung, wie alle Wohnungen hier in der Umgebung. Oben drüber ist ein islamisches Zentrum, da war vorher eine Tanzschule, ne? Oder so viele andere, noch so viele andere Sachen hier erleben, alles irgendwie so Raster, da brauchen sie Antiquitäten. Ne? Und so viele Geschäfte, hier vorne ist ein Juweliergeschäft, eine Bank und so weiter, Gemüsegeschäfte. Ne? Und so viele Wohnungen, wo Leute wohnen. Ne? Der Unterschied zwischen all diesen Einrichtungen und all diesen und diesem Tempel und dieser Wohnung, ne? Ist, dass diese Wohnung benutzt wird. Das heißt, meiner Meinung nach, diese Wohnung spiritualisiert und diese Wohnung kein Karma schafft, wird alle anderen Einrichtungen, alle anderen Wohnungen Karma schaffen. Weshalb? Weil sie nicht im Dienste Krishnas benutzt werden, sondern für selbstische Zwecke. Das ist der Unterschied zwischen einem Tempel und einer gewöhnlichen Wohnung. Nur einmal fragen uns die Menschen, weshalb male ich denn die Nase an? Ne? Weshalb malen wir denn die Nase an? Weshalb malen wir uns die Nase an? Sehr gute Frage. Das ist eine sehr wichtige Frage. Ne? Ich kann mich erinnern, das war eine der ersten Unterweisungen, die Prabhupada seinen Schülern gab in New York, als Prabhupada nach Amerika gekommen war. Eine der ersten Unterweisungen, die Prabhupada seinen Schülern gegeben hatte, war, dass sie Tiak auf die Nase malen sollen. Ne? Weshalb? Und er wies sie an, dass sie mit dem Tiak rausgehen sollen. Immer mit dem Tilak. Weil sie letzte Zeit haben sie noch den Kopf geschoren und haben sie, wie gesagt, eine devotionale Kleidung an. Ja? Und er sagte, fordere sie einfach nur auf, Tilak aufzutragen. Weshalb tat er das? Ja? Er wusste, Frau wusste sehr gut, dass wenn diese Schüler rausgehen mit dem Tilak, dass jeder sie anstarrt. Dass jeder sie anstarrt. Und früher oder später irgendjemand sie fragt, was ist das denn? Was soll das denn da auf der Nase? Kommt ihr denn das hier? Und dass dadurch seine Schüler gezwungen waren, sich zu rechtfertigen, zu predigen, zu erklären, was damit auf sich hat. Und was hat es damit auf sich? Dass er mir dieses Zeichen, das Zeichen des Tempels wischen. Dass wir nämlich verstehen, dass dieser Körper ein Tempel ist. Ein Tempel ist. Das heißt, in diesem Tempel leben wir und wir verehren Krishna. Genauso wie zum Beispiel diesen Tempel, das Zentrum in uns. Ne? Manchmal lebt hier auch jemand, nur die Kai, der lebt gerade hier, Bhakti Kai. Ne? So, manchmal lebt hier jemand und er benutzt den Tempel nur für was immer er benutzt. Jedenfalls ist es ein Ort hier, wo man spirituelles Leben praktiziert. Wo man die heiligen Namen schaut, wo man Sada zu sehen, wo man die Menschen einlädt, wo man ihnen Krishna-Mustern erklärt und gemeinsam den Herrn lobpreist, die Weltbescheid verehrt, Tulsi verehrt und so weiter. In der gleichen Weise ist unser Körper auch ein Tempel. Und dieses Haus, oder diesen Körper, oder wie Krishna auch sagt in der Bhagavad Gita, dieses Feld, Kshetra, sollen wir sehr gut bebauen, sehr gut benutzen. Genau wie wir ein Feld haben. Und das Feld bestellen und pflügen und sehen und dann nachher das Unkraut jäten und so weiter, damit die wichtigen Pflanzen gedeihen können, wachsen können. Und dann werden wir nach einer Zeit, wenn wir eine gute Ernte haben. Und in gleicher Weise dieser Körper auch mit einem Kshetra verglichen, mit einem Feldaktivität. Und wir können dieses Feld des Körpers benutzen, um gute Früchte zu züchten. Oder wir können dieses Feld benutzen, oder wir können dieses Feld verwuchern lassen. Und die wertvollste Frucht, die wir ernten können, wie es im Chaitanya Charitamrita heißt, ist Krishna Prema. Die reife Frucht. Krishna Prema, Liebesfrucht. Aber das hängt davon an. Das hängt davon ab, wie wir dieses Feld bestellen, dieses Feld benutzen, diesen Körper benutzen. Ja, diesen Körper benutzen als Tempel, um das Krishna-Wasser zu kultivieren. Nur den Bhakti-Lata, die wichtigste Pflanze, diese wichtige Pflanze des Bhakti-Lata, der Kletterpflanze des liebensvollen Lebens zu kultivieren. Dann werden wir nach gewisser Zeit, wenn wir die Frucht der Liebe zu Krishna ernten können. Aber wenn wir diese Frucht nicht kultivieren, sondern alles nur Unkräuter kultivieren oder bittere Früchte kultivieren, manchmal eine Süße, dann werden wir nicht das Gleiche, die gleichen Nutzen können. Und das heißt, es ist der menschliche Körper in allen Formen des Lebens die wichtigste Form. Da heißt es, obgleich der menschliche Körper ein Körper ist wie alle anderen Körper, der alle anderen Leben, in allen anderen Lebensformen oder alle anderen Lebewesen. Es ist die Besonderheit des menschlichen Körpers, die, dass wir nämlich in diesem Körper Hingebung von Dienst auswirken. Die Hunde, Schweine, Katzen, Esel, die Kakerlaken, die Mäuse und die, was immer das für Lebensformen sind, die sind nicht interessiert an Hingebung von Dienst, sondern die sind normalerweise nur interessiert an Essen. Schlafen, Sexualität, Verteidigung. Das sind keine Möglichkeiten. Das sind nicht die Kapazität, wenn diese Bildung an denen zu beschäftigen. Und diese menschliche Form des Lebens ist diese Form. Wir sollen den menschlichen Körper dazu benutzen, um den Bhakti-Lata zu kultivieren. Wer hat welche Fragen dazu? Oder Kommentare?
Ist es ein Unterschied zwischen Mayavadi und Unpersönlichkeitsanhänger?
Oder ist es normalerweise verstehen wir den Mayavadi. Da gibt es zwei Ausdrücke: Brahmavadi und Mayavadi. Brahmavadi sind normalerweise diejenigen, die sich mit dem unpersönlichen Brahman beschäftigen, die, wie sagt man, nach spiritueller Erkenntnis suchen und die, weil sie noch nichts Besseres gefunden haben, mit der Lehre des Unpersönlichen. Dann gibt es viele Devotees. Und viele von uns sind zum Krishna-Mustern gekommen. Über diese Etappe. Ja. Dass wir uns beschäftigt haben mit einem unpersönlichen Lehren, Buddhismus und weiß was alles. Ja. Und dann irgendwann, als wir mit den Devotees in Kontakt, oder mit den Gottgewalt in Kontakt kamen, das Krishna-Mustern praktiziert. Was in einer ganz natürlichen Evolution, ganz natürlich entwickelt. Da wollen wir jetzt von Mayavada sprechen. Ne? Da sprechen wir schon von einer Klasse von Menschen, die selbst wenn sie mit dem Krishna-Wissen in Berührung kommen, oder das Krishna-Wissen kennenlernen, ne? Anstatt es zu akzeptieren, sofort anfangen zu blasphemen. Schwehen. Dass sie sagen, dass Gott eine lebendige Person, eine Person war. Dass er genauso Maya war wie wir, als er kam, dass er auch einen Körper hatte wie wir. Und, so. Ne? Und die sofort anfangen zu argumentieren und zu vergeben zu machen. Ne? Normalerweise haben wir alles eher, dass man sehr sophisticated.
Gebildet.
Sehr gebildete. Eine entwickelte Philosophie, um ja diese Argumente, die Krishna präsentiert, ne, zu widerlegen. Und deshalb hat uns Chaitanya Mahaprabhu gewarnt, Gemeinschaft mit dem Maya, die Gemeinschaft mit dem Maya zu vermeiden.
Ich dachte, dass unwissentlich als Anhänger eigentlich nur die Übersetzung für das Sanskrit Wort Maya war, die bedeutet.
Mayavadi bedeutet im Grunde Vadi, Vada bedeutet Fahrt. Und das heißt, dass diejenigen, die sich auf dem Pfad befinden, dass sie glauben, dass alles Maya ist. Dass sie Maya ablehnen müssen, dass alles Maya ist. Die einzige Realität ist das Brahman, das unpersönliche Brahman. Und die gehen so weit, dass sie sagen, dass selbst wenn Krishna erscheint in der materiellen Welt, hat er auch einen materiellen Körper. Und dass Krishna ein Produkt der Erscheinungsweise der Reinheit ist. Und sie kann nicht verstehen, dass Krishna eine transzendentale Form ist. Eine transzendentale Person.
Aber es ist auch trotzdem sehr schwer zu verstehen. Auch wenn ich glaube, dass das Krishna einen transzendentalen Körper hat, als er kam. Wie soll ich dann aber mir vorstellen, dass er mit anderen gegessen hat und mit anderen oder andere umarmt hat? Weil wenn es nicht so ein Körper ist, dann geht der Körper durch den anderen durch. Oder kann er schlucken? Wo geht das Essen dann hin? Aber ich versuche mir das bildlich so vorzustellen und dann geht es natürlich nicht. Wie stellst du dir das dann vor?
Für Krishna ist nichts unmöglich.
Ja, soweit denke ich mir auch, nur trotzdem.
Weil Krishna sich von uns vor uns manifestiert in der materiellen Welt, ist das eine grundlose Unherzigkeit. Und er scheint wie eine gewöhnliche Person, aber es ist im Grunde doch keine gewöhnliche Person. Und wenn er uns berührt, spüren wir das. Ja.
Wie kann man sich das überhaupt wieder...
Das ist auch schwierig darzustellen. Körper Krishnas.
Ja.
Naja, wenn die Devotees Krishna malen, ist zwar sehr schön, wie sie das machen, mit so viel Hingabe und so was. Aber im Grunde gibt es im Krishnas Körper gar keinen Schatten. Weil Krishna keine Schatten hat. So, im Grunde, ja, ein selbstleuchtender Körper. Ich würde den Körper für selbst leuchten. Dass ich das hinten Schatten ist. Na, wie soll man sowas machen? Das heißt, wenn Krishna auf der materiellen Welt erscheint, dann tue ich das. Um uns die Möglichkeit zu geben, in Gemeinschaft zu sein. Das heißt, er manifestiert sich auch in einer Dimension, die für uns wahrnehmbar ist. Dass wir ihn sehen, dass wir ihn fühlen, dass wir ihn hören. Nur wenn Krishna einfach nur so ein transzendentales Form haben will, wie es in der spirituellen Welt ist, hast du recht, dann würden wir die überhaupt nicht wahrnehmen. Aber weil Krishna so ein Anliegen ist, erscheint auf unserer Ebene, um diese Möglichkeit zu sehen, zu hören, zu fühlen, zu sichern. Das wäre das. unseres Schatzes. Also, und er hat unsere Sinne. Also all unsere Sinne, wie sagt man, in Anspruch genommen haben.
Ich denke auch, dass er zu gleicher Zeit auf all seinen anderen Planeten anwesend war, in dem Moment, wo er auch hier gesprochen ist, präsent war.
Wie meinst du das?
Also, dass er nicht getrennt jetzt hier war, sondern gleichzeitig auch auf all anderen Universen und so seine Spiele gemacht hat. Und das ist sowieso unvorstellbar mit ihm.
Das bekannt als ein Chimichel, unbegreiflich. Diese Dinge kann man nur verstehen, wenn wir mehr Krishna bewusst werden. Mehr als wir lieben uns von dem Geschäft. Mehr die heiligen Namen schauen. Krishna. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Wenn wir die heiligen Namen schauen, wenn wir mehr Krishna bewusst werden. Wenn wir mehr Krishna bewusst werden. Das ist ein so schöner Ausdruck, die Frau zu geben. Krishna bewusst werden.
Gab es da noch eine Inkarnation, die noch eine andere Philosophie gepredigt hat? Acharya?
Verschieden. Ich habe ja gerade gehört, dass vor ein paar Tagen haben wir gelesen über Balimarsch. Dass ich auch erinnere, Balimarsch, das Vamana Dev verschieden, Zwerge. Und da hieß es, in dem Teil des Bhagavatams heißt es, dass Krishna manchmal kommt, um seine Gottgewalt zu betrügen. Zu betrügen. Das ist der höchste Betrug. Aber Krishna betrügen, ist es so ein wenn jemand in der materiellen Welt jemand betrügt, dann tut das normalerweise für sein eigenes. Man lügt und betrügt und fälscht irgendwas. Das ist nicht zum Nutzen der Person, die betrogen wird. Aber wenn Krishna uns betrügt, tut das wohl zum Nutzen. So erschien Vamana Dev am Hof, Balibar, der König, der Dämon. Und erschien in der Form eines Zwergs, eines kleinen Brahmanes. So unschuldig reinschauen. Klein Brahmin, das ist ein kleines Kind. Ich kam in den Palast, schau dich so unschuldig um. Und am Ende war er gekommen und Balimar ist wieder drin. Und wenn er gekommen wäre, in irgendeiner majestätischen Form, hätte es sofort einen Krieg gegeben, weil es ein Schatzchen war, der Balimar. Außerdem hätte er ihm auch keinen Wunsch erfüllt, weil man nur normalerweise, wenn man den Brahmin ist, Wünsche erfüllt oder werden Charity, wie sagt man, Mildtätigkeit gegeben. Und deshalb erschien Krishna als Brahmana und als kleines Kind. Und er präsentierte sich vor Balimaras. Und Balimaras, wenn ein kleines Kind erscheint, denkt keiner an schlechte Absichten, Betrug oder irgendwas. Kleine Kinder, die ziehen automatisch jeden an, oder? Die haben diese Shakti, die kleinen Kinder, oder? Ein kleines Kind kommt sofort, ne? Ist jeder inspiriert und ein bisschen mit ihm zu ulken, zu spielen und so, ne? Zu lachen. Und normalerweise sind sehr viel Wurm in den Kindern. Man legt sie sogar noch hin, vielleicht noch den Boden, was man normalerweise auch nicht macht. Ja? In dieser Weise kam Krishna als kleines Kind in den Palast. Und Balimaras war sehr angezogen von dem kleinen Kind, ne? Was von ihm erschien, was der kleine Brahmana. Ja? Und er sagte, so, was kann ich für dich tun? Dann sagte Vamana Dev, ja, ich möchte gerne, dass du mir Mildtätigkeit gibst. So, was für eine Art von Mildtätigkeit willst du denn? Ja, ich möchte 3 Schritte lang. Und Balimara dachte, nichts Böses. Ich dachte nicht, dass das ein Trick war. Und er gab mir sofort diese Segnung. Ja, du kannst 3 Schritte lang von mir haben. Und er machte plötzlich, wurde die Form wahnhaft. Wurde größer und größer und größer und größer. Wurde gewaltig, unbegreiflich groß. Und dann macht er einen Schritt und durchschritt das ganze Universum, das halbe Universum. Und er macht einen anderen Schritt und durchschritt die andere Hälfte des Universums. Und dann war nichts mehr übrig. Und dann sagte Vamana Devi, so So, du hast mir 3 Schritte in der Hand versprochen. So, jetzt habe ich 2 Schritte gemacht, jetzt ist mir übrig. Wo soll ich jetzt den 3. Schritt hin? Und einem Brahmen etwas zu versprechen und das nicht einzuhalten, ist normalerweise sehr sündhaft, sehr riskant. Und deshalb, nur abgesehen davon, ob Bali mal aus dem Herzen ein geweihter Krishna ist, wie es heißt, Brahmen, von der verschanzte Form ist Krishna, die höchste Persönlichkeit. Und der Bodhi sofort, nur nimmt ihn sofort ein, seinen 3. Schritt auf seinen Kopf zu setzen. Das heißt, er war bereit, ihm völlig zu geben. Wenn jemand den Fuß auf den Kopf von jemand anderem setzt, bedeutet das, die andere Person völlig ergeben. Wie im Krieg. Wenn man den Soldaten besiegt werden, und dann machen die alle die Hände hoch. Geben sich hin. Geben sich völlig hin. Und dann sagt die Sieger sagen dann, ich sag hin! Und dann fahren die sofort hin. Weil sie völlig ergeben, völlig hilflos sind, völlig ergeben sind. Und in der gleichen Weise, gab Bali noch ein bisschen völlig hilflos zu wandern.
Er hat dann
als er die Schritte machte, dann durchstieß er mit seinem Zeh, durchstieß er die Umhüllung des Universums. Und dann tröpfelte ein bisschen Wasser rein, vom Ozean der Ursache. Weil das heißt, jenseits des Universums befindest du dich im Ozean der Ursache. Ein spiritueller, wie sagt man, spirituelles Wasser,
vielleicht ein schwarzes Loch oder sowas.
Keine Spekulation. Da tropft ein bisschen Wasser rein. Und dieses Wasser kam rein mit solcher Macht, dass die Halbgötter alle in Angst und Sorge waren, wenn dieses Wasser jetzt hier irgendwo hinfällt, dass das wird alles zerstören. Was sollen wir machen mit dem Wasser, was jetzt in das Universum gekommen ist von außen? Und da bot sich Shiva an. Shiva bot sich an, das Wasser mit dem Kopf aufzufüllen. Und wenn wir uns die Bilder von Shiva anschauen und die Gemälde von Shiva, sehen wir, dass auf dem Kopf Shivas so ein Wasserfall ist. Und eine Fontäne ist. Und das Wasser, was Shiva auffängt, das ist der Ursprung des Ganges. Der Ganges kommt aus der spirituellen Welt. Und er wurde vom Haupt Shivas aufgefangen und springt von nun und floss von da aus weiter in das ganze Universum. Das wird ja schon mit Bhagavatam beschrieben. Und deshalb heißt es, dass wenn man ein Bad nimmt, ein Ganges, badet man direkt im Wasser, was die Lotusfüße des Herrn berührt. Und deshalb ist es sehr, es ist heilig, es ist sehr reinigend, Gott.
Aber diese materiellen Wissenschaftler, die glauben eben auch, dass diese Art Wurmlöcher oder so, so Art schwarze Löcher sind, die dann vielleicht in andere Universen gehen können.
So wie ich das verstehe, sind die Vorstellung der schwarzen Löcher, die wir Wissenschaftler haben, ist, dass diese schwarzen Löcher ausgebrannte Sonnen sind. Mhm. Dass die unsichtbar sind. Die unsichtbar. Man kann sie nicht sehen. Das sind Plätze, die nicht wahrnehmbar sind. Ausgebrannte Sonnen.
Bei dichten Materien ist so schwer, zieht sogar das Licht an. Hat auch gesagt.
Was sind das jetzt? Wir können diese Dinge nur verstehen, wenn wir das Handbuch des Schöpfers studieren. Genau wie wenn wir eine komplizierte Maschine kaufen. Wenn wir irgendeine Maschine kaufen, dann kommt das Handbuch dazu. Ich habe zum Beispiel heute mal draußen mir das angeschaut. Und dann habe ich das Handbuch, bevor ich das Handbuch durchgelesen, um zu sehen, ob das ist, was ich brauche. Und das Handbuch war vom Produzenten, von der Firma, die das Produkt produziert. In gleicher Weise ist jetzt der Parabel, dass auch der Fabrikant oder der Schöpfer des Universums, das sonst auch, sein Handbuch wird dazu gegeben, eine Form der Leben. Aber wenn wir diese Maschine, dieses Yantra verstehen wollen, dann sollten wir uns dieses Wissen zu nutzen. Da gibt es so viele interessante Details in den Shastras. Ich habe gerade in der Wechselerfahrung Fällen.
So schwer Babel, wo über andere Planeten spricht. Wo erklärt, dass auf jedem Planeten eine dominierende Gottheit sich befindet. Oder eine höchste Person. Und der Babel erklärt, genau wie zum Beispiel in diesem Planeten gibt es Personen, die mächtig sind. Und wenn man alle die verschiedenen mächtigen Personen vergleicht, dann kann man feststellen, dass eine am mächtigsten ist. Es gibt eine, die am mächtigsten ist. Und der gleichen Weise wird Schwer Pavel auf allen Planeten gibt es dominierende Persönlichkeiten. Mit Menschenform, mit menschlichen, mit menschenähnlichen Formen. Und er sagt, die Form der Halbgötter ist im Grunde auch nichts anderes als menschliche Form. Die auch, wie gesagt, eine Form haben wie wir. Aber in denen nicht die gleichen Elemente, wie sagt man, vorherrschen. Und wir haben zum Beispiel hier in diesem Planeten, weil wir hier eine Atmosphäre von, vor allem von Wasser und Erde vorfinden, das ist auch unser Körper, das Wasser und Erde. Wenn wir auf anderen Planeten mit anderen Atmosphären leben wollen, müssen wir die entsprechenden Körper dazu haben. Aber die Form, sagt Schiller Pavel, sind ein Vergleich. Nur das ist Karma, die Ebene, wie nennt man das, Bewusstsein. Ne? Und der Grad des Bewusstseins, die Ebene, die Evolution des Bewusstseins verschieden. Und Pavel erklärt sehr schön in dieser Klasse, sagt, ne, dass entwickeltes Bewusstsein bedeutet, je mehr wir Krishna bewusst werden. Und er sagt, weniger entwickeltes Bewusstsein bedeutet, dass wir weniger entwickelt sind im Krishna. Weil es so simpel ist. Wenn man von den Achayas wird, wenn man die Bücher unabhängig liest, wenn man jetzt diese Texte lesen würde, ohne die Erläuterung von Schwer Pavel, wow, kam jemand drauf schlafen. Und das ist das Problem. Es gibt heute so viele Interpretationen und Übersetzungen von diesen Büchern, ohne dass die Übersetzer oder die Interpreten eine Verbindung haben zu Guru Parampara. Die Vaishnava, die Acharyas, die spirituellen Meister, die Autoritäten, können uns mit wenigen Worten diese Dinge erklären. Mit wenigen Worten sind sie in der Lage, so viel zu sagen, so viel zu klären. Wenn in der materiellen Welt so viele Bücher geschrieben werden, so viele Vorträge gehalten werden, so viel gesprochen wird, so viel gelabert wird,
spekuliert wird,
man kommt zu keinem Schluss. Und ständig müssen neue Konzepte her, neue Erklärungen. Ja. Ne, zum Beispiel gab es vor vielen Jahren gab es die Theorie der Ursuppe. Ne? Dann kam die Theorie der, was war das noch? Dann war der Urknall. Ne? Dann kam die Theorie der ausgebrannten Sonnen. Ne? Und so kommt irgendwie von einer Theorie zur anderen. Und die werden ständig verändert. Abgesehen davon, nun steht alles in der materiellen Welt und im Einfluss der Erscheinungsweise. Ja, und Krishna erklärt uns in der Bhagavad Gita, je nachdem, welche Erscheinungsweisen wirken oder dominieren, sind auch alle Konzepte, die wir haben, verändern sich auch entsprechend zu den Erscheinungsweisen. Und wenn wir uns in der Erscheinungsweise Leidenschaft befinden, dann entwickeln wir uns bestimmte Arten von Philosophie, Lebensweisen, Gebräuche, Interessen, Geschmäcker. Wenn die Erscheinungsweise der Unwissenheit vorherrscht, dann sind wieder andere Konzepte, die sich entwickeln. Ja, wenn die Erscheinungsweise der Reinheit vorherrscht, dann sind es wieder andere Konzepte, die natürlich werden. Ja, da gibt es so viele Mischungen.
Ich wollte nur fragen, wegen der Seele. Also, dass mir schon klar ist, Seele im Herzen ist, was du vorhin auch gesagt hast, sie werden in Funkenform, also sie, das heißt aber auch, sie hat sozusagen in der spirituellen Welt hat sie sozusagen einen bestimmten spirituellen Körper. Wo ist der? Ist der jetzt momentan?
Der ist im Augenblick unmanifestiert.
Unmanifestiert. Dann wird es sich ja sozusagen aus dem Seelenfunken dann sozusagen
entstehen. Da gibt es verschiedene Erklärungen. Einer ist, dass diese Form unmanifestiert. Ja. Die andere Sache, die Pavel uns erklärt hat, ist, dass wenn die Seele unter dem Einfluss der illusionen Energie steht,
dass im Grunde dieser Zustand zu vergleichen ist mit einem Schlafzustand, Traumzustand. Dass im Grunde die Seele gar nicht runterfällt, das ist so, dass sie träumt. Dass diese ganze materielle Existenz nichts weiter ist, als eine Art von Traum, wie sagt man, Traumzustand. Und wenn die Seele, wenn sie die menschliche Form des Lebens erhält, dass sie aus diesem Traum wieder erwachen kann. Und durch die Entwicklung von Krishna muss, dann kann sie aus diesem Traum wieder erwachen. Und sie kann langsam wieder ihre spirituelle Form manifestieren. Und dass, wenn sie den Körper aufgibt, dass sie eine spirituelle Form hat.
Wie geht dieses Erwachen vor sich? Und ist dann auch irgendwie gesagt, dass man auch inzwischen
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama,
Rama. Ich hab mal gehört.
Deshalb heißt es das, Entschuldigung. Deshalb heißt es, wenn wir uns im himmelsvollen Dienst beschäftigen, ist das der Wachzustand. Langsam werden wir wacher und wacher und wacher. Und wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, nicht mit Krishna, wir müssen in Beziehung stehen, mit Krishna in Beziehung stehen, vertiefen wir nur unsere Verstrickung, unseren Traum. Und abgesehen davon heißt sogar im Bhagavatam, dass diese ganze materielle Schöpfung Teil des Traums Mahavishnus ist. Mahavishnu legt sich wieder auf den Ozean der Ursachen in seinem Yoga-Nidra-Schlummer und träumt. Weil er weiß, wenn die ganze Universum in seinem Traum geschaffen ist, sind sozusagen Teil des Traums Mahavishnus. Und wenn es ein Fünfmal-Mischung ist, was ist der Grund, was wir heißen? Krishna gibt uns die Möglichkeit zu träumen. Angeblich, wir können niemals getrennt sein von Krishna. Wir können im Grunde niemals Grunde von. Wir sind nur mit Krishna verbunden. Wir haben immer sagen, ich habe keinen Vater. Das ist total Unsinn. Jeder hat einen Vater. Wir können ihn leuchten. Wir können in die Fremde gehen, aber das heißt, wenn das darum geht, uns zu identifizieren, dass wir uns identifizieren, dann wird immer gefragt, Name der Eltern und so weiter. Wenn jemand sagt, hab keinen Vater, automatisch wird er für, wie sagt man, für verrückt. Jeder hat einen Vater. Und der gleichen Weise ist der Bauer, jetzt haben wir auch eine ewige Beziehung zu Gott, unserem spirituellen Vater. Wir mögen das zeitweilig vergessen, wir mögen das gar nicht mehr. Aber irgendwann schickt der Vater uns jemand, von zu Hause kommt jemand und sagt uns, aber Krishna das, du bist Krishna das, du gehörst zu unserer Familie das ist dein Name. Der Name deines Vaters ist Krishna. Und er hilft uns wieder, in die Verbindung herzustellen zu unserer ursprünglichen Familie. Paar hat ein sehr schönes Beispiel gegeben, so ein bisschen. Er sagte, angenommen jemand liegt in der Straße, ist schmutzig, vielleicht sogar betrunken, oder beeilt. Und da kommen so viele Leute vorbei, die gehen nicht können. Vielleicht sitzt er da mit in der Hand, in Deutschland sieht man das nicht so. Da sind selbst die Blätter, sind fein klar. Außer in der dritten Welt, in Südamerika, haben wir viele Blätter, die wirklich unheimlich zerlumpt sind und unheimlich, wie sagt man, denen es wirklich schlecht geht. Und dann sitzen die da mit der Hand, und die feinen Leute kommen nicht vorbei und geben einen Groschen und geben einen Centavo oder einen Peso oder so. Und dann sagt schon der Paar, die Art von Hilfe nützt nichts. Oder die Art von Hilfe gibt nur einen ganz kurzen Nutzen. Die nehmen ein paar, die das ein bisschen Geld und kaufen sie das zu essen. Oder vielleicht kaufen sie eine Flasche Weinwein. Irgendwas oder ein Bier. Und dann sagt der Baum, also diese Hilfe, die ist nicht von einer Dauer. Das ist wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber dann kommt plötzlich jemand und sagt:
Mensch, ich kenne mich doch.
Ich kenne deine Eltern. Du bist der Sohn eines reichen Mannes. Ja. Komm, ich bring dich wieder zurück. Komm, ich nimm dich. Ja. Und er bringt ihn zurück zum Vater. Ja. heute zurück nach Hause. Und weil er der Sohn eines reichen Vaters ist,